Erstmal herzlichen Dank an Leander Wons für diese wunderschöne Einleitung für heute Morgen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 1. Mai. Ob hier zusammen in der Kirche, auch zu Hause oder später sehen, wir sind alle froh, dass das möglich ist heutzutage. Wir haben alle eine sehr unterschiedliche Woche erlebt. Und es tut einfach gut, vieles vor Gott abzuladen und mit dem Segen dann weiterzugehen. Uns soll in dieser Woche etwas sehr Bekanntes begleiten. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wie gut, das zu wissen. Besonders wünschen wir, dass diese Aussage Familie Heinrich in ihre Trauer begleiten möchte. Wir freuen uns sehr, dass Frau Dielmann wieder heute Morgen bei uns ist. Wir haben gerade eine kleine Kostprobe von ihrem Gesang. Vielen Dank, dass Sie auch das machen. Wir sind gespannt, was Sie uns auf dem Weg heute Morgen geben werden. Es ist ein sehr wichtiger Dienst, den Sie machen, und Sie machen mit sehr viel Freude. Das merke ich immer wieder. Danke aber auch an allen, die es möglich machen, dass wir diesen Gottesdienst feiern können. Bevor wir das erste Lied singen, möchte ich die zweite Strophe vorlesen, weil ich denke, es trifft uns und unsere Welt zurzeit sehr genau. Es werde Kraft an diesem Tage und Mut zum Wirken in der Welt und Sinn in jeder neuen Frage, die heute uns zur Rede stellt. Es werde Kraft für die Menschen in jedem Land. Halt über uns deine segnende Hand. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst und wir werden jetzt das Lied 143 aus EG Plus alle vier Strophen singen.
Leise nimmst du fort die Guten Morgen auch von mir. Unser Anfang steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und niemals preisgibt ein Werk seiner Hände. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen gemeinsam den Psalm beten. Es ist der Psalm, den Sie im Gesangbuch unter der Nummer 711 finden. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück.
Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Kommt, lasst uns anbeten. Lasst uns beten. Vor Gott gestehen wir ein, es fällt uns schwer, uns leiten zu lassen. Wir entscheiden selbst. Auf guten Rat verzichten wir gerne. Hilfe anzunehmen fällt uns manchmal schwer. Und dabei leben wir von dem Vertrauen, dass du dich über uns erbarmst. Deshalb kommen wir zu dir und rufen: Herr, erbarme dich. Gott gibt uns nicht auf. In Psalm 139, Vers 5 heißt es: Von allen Seiten umgibst du mich, Gott, und hältst deine Hand über mir. Lob singt dem Herrn, erhebt seinen Namen. Der Herr sei mit euch. Gott, du wachst als Hirte über deine Schöpfung. Alles Lebendige ist dir der Liebe wert. Du kennst uns, wo wir auch gehen und stehen. Dir vertrauen wir uns an. Wir bergen uns in deinem Schutz. Uns wird nichts mangeln. Führe uns durch diesen Gottesdienst. Amen. Wir hören auf Worte der Schriftlesung.
Die heutige Schriftlesung ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10. Ich lese die Verse 11 bis 15 nach der Übersetzung Neues Leben. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn ein Wolf kommt. Er wird die Schafe im Stich lassen weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Wir wollen jetzt gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen und stehen dazu auf. Wenn wir in unserer Gemeinde das Glaubensbekenntnis sprechen, dann wissen wir uns verbunden mit unseren Partnergemeinden in Tansania, in Burkina Faso und in Bitschala bei Bethlehem in der Westbank Palästinas. So lasst uns jetzt gemeinsam sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie können bitte wieder Platz nehmen und wir singen das nächste Lied aus unserem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 358, die Strophen 1 bis 5. Es kennt der Herr die Seinen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, eine kurze Vorüberlegung zum heutigen Predigttext, damit er besser eingeordnet werden kann. Nach dem Tode Jesu kehren die Jünger in ihren gewohnten Beruf und an ihren alten Arbeitsplatz zurück. Sie gehen fischen am See Genezareth. Eine Zeit voller Anspannung liegt hinter ihnen. Sie hatten sich Jesus angeschlossen, hatten alle Brücken hinter sich abgebrochen und waren ihm nachgefolgt. Und was hatten sie nicht alles mit ihm erlebt? Wunderbare Heilungen. Menschen, die ohne Orientierung waren, hatte er ein neues Ziel gegeben, den Mutlosen Trost und Kraft. Dann aber Jesu Gefangennahme, Verurteilung und Kreuzigung und damit auch das Ende aller ihrer Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte. Und so gehen sie eben dorthin zurück, woher sie gekommen waren, versuchen dort anzuknüpfen, wo sie vor ihrem Jüngerdasein aufgehört hatten. Ja, Jesus war nach Tod und Auferstehung schon bei ihnen gewesen, hat sich ihnen gezeigt. Aber es ist zutiefst menschlich, skeptisch zu sein und Fragen zu stellen. Kann das wirklich wahr sein? Ist Jesus wirklich auferstanden? Wird es jetzt so weitergehen wie vorher? Und wieder zutiefst menschlich, sie treten die Flucht zurück ins Altvertraute an. Aber daraus wird nichts. Der Neuanfang schlägt fehl, denn trotz aller Anstrengungen fangen sie an diesem Morgen keinen einzigen Fisch. Dann steht da dieser Unbekannte am Ufer, rät ihnen, ihr Netz noch einmal auszuwerfen, zur rechten Seite des Bootes. Und als sie das Netz wieder einholen, ist es randvoll mit Fischen. Das ist doch eine Erfahrung, die Sie kennen. Das hatten Sie doch schon einmal erlebt. Die plötzliche Fülle nach vergeblicher Mühe, der übermäßige Reichtum aus dem Mangel heraus, das Geschenk wie aus dem Nichts. Und Petrus, auf dem heute Morgen mein Augenmerk liegt, wirft sich seine Kleidung über, die er zum Arbeiten abgelegt hat, und springt ins Wasser, um so schnell wie möglich bei Jesus zu sein. Jetzt ist kein weiterer Beweis nötig, keine weitere Erklärung, kein sich offenbaren. Alles spricht aus sich selbst heraus und jeder erkennt, was es bedeutet, als der Unbekannte Brot und Fisch nimmt und austeilt, während sie wortlos am Kohlenfeuer sitzen und sich wärmen. Und hier setzen die Verse unseres heutigen Predigttextes ein. Ich lese aus der Guten Nachricht, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 15 bis 19. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagt zu ihm: Leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte: Liebst du mich? Er sagt zu ihm: Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagt zu ihm: Sorge für meine Schafe. Amen, ich versichere dir, als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm: Komm, folge mir. Zunächst einmal habe ich mich gefragt, was soll das? Warum tut Jesus das? Petrus so vorzuführen und bloßzustellen, Reicht es nicht, dass Petrus sich auch so schon schlecht genug fühlt, war er doch der, der Jesus dreimal verleugnet hat. Wie peinlich. Aber ich merke, darum geht es gar nicht. Es ist kein Vorführen, kein Bloßstellen. Jesus zielt auf die besondere Beziehung, die Petrus und er haben. Dazu später mehr. Erst einmal würde ich mich gerne etwas genauer mit Petrus beschäftigen, denn irgendwie ist mir dieser Kerl sehr sympathisch. Er stammt, wie Jesus, aus Galiläa, aus dem Ort Kapernaum. Dort hatte er Haus und Familie und betrieb mit seinem Bruder und seinem Vater Fischfang am See Genezareth. Sein Name war Simon Barjona. Petrus war kein Eigen, sondern ein Ehrenname. Er bedeutet Fels. Im Neuen Testament wird Petrus nicht gerühmt, sondern als widersprüchlich, impulsiv und sprunghaft gezeichnet. Würde er sich mit seinem Lebenslauf heute auf eine Führungsposition bewerben? Na, ich glaube, es ist fraglich, ob man ihn zum Vorstellungsgespräch einladen würde. Petrus' Verhalten hat auch Paulus herausgefordert. Paulus, konsequent bis zur Verbissenheit, mokiert sich über Petrus, weil der sich einerseits für die Mission unter den fremden Völkern ausspricht, mit den Heiden aber dann doch nichts zu tun haben will. Wer mag, kann das in Galater 2, Vers 11 nachlesen. Das ist typisch für die Weise, wie Petrus dargestellt wird. Erst vollmundig, dann inkonsequent. Auch das macht ihn für mich irgendwie sympathisch. Jetzt nicht, weil er mit den Heiden nichts zu tun haben wollte, nee. Weil ich fühle, dass er einfach menschlich handelt. Er ist kein Überflieger im Glauben und auch nicht im Handeln. Und gerade das macht ihn für mich so sympathisch. Petrus hatte eine herausgehobene Stellung innerhalb der Jüngerschaft inne. Er war der Macher unter den Zwölfen. Ja, das ist keine Frage. Aber das ist für mich nicht das Entscheidende. Nein, was ihn mir sympathisch macht, sind die Beschreibungen in der Bibel, wo er manches Mal mit seiner vorschnellen Art Schiffbruch erlitten hat. Er ging übers Wasser und sank. Matthäus 14, ab Vers 22. Er bekannte Jesus als seinen Erlöser und musste es sich gefallen lassen, Satan genannt zu werden. Matthäus 16, ab Vers 23. Er wollte für seinen Herrn kämpfen und mit ihm sterben und leugnete ihn zu kennen, und zwar gleich dreimal. Johannes 18, ab Vers 15. Dennoch war da eine besondere Beziehung, Freundschaft zwischen Jesus und Petrus. Diese Freundschaft zwischen den beiden war eben nicht ruhig und gleichmäßig, sondern voller Gefühlsschwankungen, mal intensiv und mal eher oberflächlich, mal mutig und auch mal feige. Gut zu sehen an der Aktion mit dem Gehen über das Wasser. Eine der Episoden, in denen Petrus' Wechsel von Mut zum Versagen deutlich wird. Die Jünger werden auf dem See Genezareth von starkem Wind und Wellengang überrascht. Mitten in der Nacht kommt Jesus auf dem Wasser auf sie zu. Die Furcht der Jünger vor dem See wird noch übertroffen von der Angst vor Jesus, denn sie halten ihn für einen Geist. Aber in einem Anfall von Mutwillen oder Größenwahn verlässt Petrus das sichere Boot und geht tatsächlich ein paar Schritte auf den Wellen, bis er sich des Windes und der Wellen bewusst wird und im Wasser versinkt. Und Jesus, der zieht ihn wieder hoch. Kommt mir fast so vor, als wolle Jesus sagen, na, hat nicht so ganz geklappt, aber du hast es versucht. Denn haben die anderen Jünger es versucht? Nein, sie blieben vernünftigerweise im Boot. Jesus sieht etwas in Petrus, was ihm gefällt. Er erkennt sein Potenzial, anders als bei so manch einem heutigen Personalleiter. Nicht umsonst nennt Jesus ihn Fels. Obwohl er sich mit seiner Wechselhaftigkeit oft selbst ein Bein stellt, das scheint für mich die besondere Beziehung zwischen Jesus und Petrus zu sein, von der ich anfangs sprach. Ich frage mich, was hätte ich getan in dem Boot und in so vielen anderen Situationen, in denen Petrus steckte? Ich kann es nicht abschließend beantworten, Aber ich kenne mich und weiß, dass auch in mir ein gewisses Potenzial an Wechselhaftigkeit steckt. Vielleicht ist mir Petrus ja deshalb so sympathisch. Kleine Randbemerkung. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus zumindest geschmunzelt, wenn nicht sogar gelächelt oder laut gelacht hat, als er sah, dass Petrus nach dem unverhofften Fischfang ratzfatz seine Klamotten übergeworfen hat und ab durchs Wasser auf ihn zustürmte. Mein lieber Freund Petrus, er nun wieder, von so unsagbarer Freude erfüllt, mich zu sehen, muss es mal wieder super schnell gehen. Genau diese besondere Beziehung zwischen Jesus und Petrus, um die geht es im heutigen Predigttext. Jesus erinnert Petrus auf für mich jetzt einerseits unsagbar liebevolle und zugleich schmerzhafte Art daran, nicht zu schnell über das Ziel hinauszuschießen. Er fragt ihn dreimal, ob er ihn lieben würde, und zwar mehr als die anderen Jünger dies tun. Jedes Mal antwortet Petrus, ja, ich liebe dich. Das ist nicht nur eine Frage und eine Antwort. Zugleich spielt Jesus hier auf Petrus' Versagen kurz vor Jesu Hinrichtung an. Aber mir scheint, dass Petrus diese klare Ansage braucht. Er merkt es sogar erst beim dritten Mal, als Jesus ihn fragt. Und dadurch wird er traurig. Auch das kenne ich gut. Ich kann mit klaren Ansagen gut umgehen. Versteckte Andeutungen merke ich nicht so schnell. Und wenn ich es dann merke, dann tut's meistens weh. Wieder so ein sympathischer, menschlicher Zug an Petrus. Aber Jesus belässt es nicht dabei, Petrus auf sein Versagen aufmerksam zu machen. Er will wissen, wie es um die gegenseitige Beziehung steht. Auf Petrus' erste Antwort sagt er, Sorge für meine Lämmer. Beim zweiten Mal antwortet Jesus, leite meine Schafe. Und beim dritten Mal, Sorge für meine Schafe. Und beim Schreiben der Predigt hat es an dieser Stelle sozusagen Klick gemacht. Jesus stellt die Beziehung zu Petrus gar nicht in Frage. Und er will ihn auch nicht vorführen. Wenn nicht für Menschen wie Petrus, für wen denn dann sollte er den Weg ans Kreuz gemacht haben? Für Jesus ist klar, Menschen handeln menschlich und machen Fehler. Das wird auch immer so bleiben und es ist keinesfalls schlimm. Was für eine Erleichterung überkommt mich da gerade? Das Streben nach Perfektionismus und fehlerlosem Verhalten ist überhaupt gar nicht nötig. Für Jesus bin ich so in Ordnung, wie ich bin, mit allen Fehlern. Niemals wird er unsere Beziehung in Frage stellen. Jesus geht mit seinen Antworten sogar noch einen Schritt weiter. Leite meine Schafe, sorge für meine Lämmer, sorge für meine Schafe. Trotz allem vertraut Jesus Petrus und traut ihm diese Herkulesaufgabe zu. Wahnsinn. Du liebst mich, Petrus? Prima, das reicht mir. Und ich vertraue dir meine Herde an. Meine Herde, mein wertvollster Besitz. Komm, folge mir. Du, Petrus, bist wie du bist und in Ordnung so. Und du wirst das schon schaffen. Mal ehrlich, welcher Personaler würde denn heute so handeln? Jesus sieht den guten Willen, den Mut, die Aufrichtigkeit. Das scheint ihm zu genügen. Einfach toll und nochmal unfassbar entlastend. Und es geht noch weiter. In den Versen 18 und 19 folgt dann ein Ausblick. Da heißt es, Amen, ich versichere dir, als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Wenn ich das jetzt richtig deute, vertraut Jesus Petrus nicht nur seine Herde an, nein, er sagt ihm darüber hinaus zu, dass er es schaffen wird, diesem Vertrauen und der Aufgabe gerecht zu werden. Petrus wird durch seinen Tod oder die Art seines Todes Gott ehren. Er wird an der Aufgabe also nicht scheitern, noch unehrenhaft handeln, sich nicht verdrücken oder Jesus verraten. Was für eine große Ehre für Petrus. Wer von uns kann schon sagen, dass eine uns anvertraute Aufgabe auf jeden Fall gemeistert wird. Niemand? Irrtum. Weil Jesus für uns gestorben ist, können wir die uns gestellten Aufgaben meistern. Alles, was wir brauchen, ist die Liebe zu Jesus, Mut und keine Angst vor Fehlern. Was für eine Zusage. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das nächste Lied. Lass uns gemeinsam Fürbitte halten und dazu aufstehen. Wir denken heute Morgen an Herrn Erich Heinrich, geboren am 7.12.1946 und verstorben am 14.04.2022. Er wurde verabschiedet, der Gnade Gottes anbefohlen und beigesetzt mit Vers 4 aus Psalm 37. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Gott, Jesus Christus und Heiliger Geist, du hast uns zugesagt, dass du denen nahe bist, die traurigen Herzen sind, und denen hilfst, die niedergeschlagen sind. Lass die Angehörigen von Herrn Heinrich merken, dass du ihnen in ihrer Trauer beistehst. Lass sie Zuwendung, Kraft und Halt erfahren. Lass sie in den nächsten Wochen und Monaten solche Menschen begegnen, die ein Ohr haben für ihre Trauer und die im Gespräch Worte sagen, die ihnen gut tun und trösten. Du willst in uns wohnen, Heiliger Geist, auch in unserem Dunkel, und es erhellen. Du versprichst, unser Tröster zu sein. Wir beten weiter. Gott, als guter Hirte hast du Acht auf uns. Hilf uns, dass wir einander nicht verlieren, sondern uns stets auf neue suchen und zusammenfinden. Wie du verbunden hast, so lass uns auch zusammenbringen, was du zu zerbrechen droht. Hilf, dass wir liebevoll einander tragen, bereit, Verantwortung zu übernehmen, ohne zu viel zu tun, dass wir loslassen, wenn es an der Zeit ist. Dann können Menschen sich entfalten und den Weg gehen, auf dem sie frei und selbstbewusst ihr Lebensziel erreichen. Wir beten für die Menschen, die sich verlaufen und verrennen, die sich betäuben und flüchten, die obdachlos und ohne Zuhause sind, die bis zum Hals in Schulden stecken. Treuer Gott, du Hirte der Verlorenen, behalte uns und alle Menschen in deiner Hut. In der Stille bringen wir vor dich, was uns bewegt. Gemeinsam beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Folgendes ist der Gemeinde noch bekannt zu geben. Pfarrer Andreas Engelschalk ist ab morgen Montag wieder im Dienst nach seinem Urlaub. Eine Erinnerung nochmal an den Mangoverkauf, der in dieser kommenden Woche stattfinden wird, und zwar am Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr im CVJM-Vereinshaus am Lotzengraben 1. Die für den 5. Mai geplante Anmeldung zum Katechumenunterricht, die wird auf Ende Juni verschoben. Hinweisen möchten wir auch gerne nochmal auf unseren kleinen Büchertisch um die Ecke in der Anbindung, der dauerhaft dort steht, wo sich Claudia Mertens drum kümmert. Und das ist immer ganz schön nach dem Gottesdienst, dass man da mal gucken kann und kann kleine Dinge erwerben, Bücher, Karten oder Mitbringsel, auch für Kinder oder jetzt auch zur Konfirmation. Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 150 Euro. Herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen haben. Die heutige Kollekte ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Und zum Schluss noch eine Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, wo die Konfirmation stattfinden wird, also am 8. Mai um 11.30 Uhr hier in unserer Kirche mit Pfarrer Engelschalk. Und jetzt stellen wir uns unter den Segen Gottes.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.